Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, wir schlagen die Bibel miteinander auf. Und lesen aus dem Jesaja 6, 65, 17 bis 21. Die, wo die Bibel haben, schlagen sie gerne auf. Jesaja 65, 17. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weines noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die ihren Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt. Wer hundertjährig alt stirbt und wer die hundert Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes. Und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Ich will nur ganz kurz darauf eingehen. Diese abschließende Verse beschreiben die Zustände im tausendjährigen Reich. Der neue Himmel und die neue Erde beziehen sich hier auf die Königsherrschaft Christi auf Erden. In der Offenbarung 21 beziehen sie sich auf den ewigen Zustand. In Jesajas neuen Himmel und auf seiner neuen Erde gibt es noch Sünde und Tod. In Offenbarung 21 ist das alles vorbei. Also wenn wir sehen, wenn das Reich anbricht, wird sich der Herr über Jerusalem und über sein Volk freuen. Klagelaut und Wehgeschrei werden nicht mehr gehört werden. Kindersterblichkeit und frühen Tod wird es nicht mehr geben. Wer hundertjährig stirbt, wird als junger Mann gelten. Wer da offen sündigt, wird gerichtet werden. Die Menschen werden so lange leben, dass sie alle Frucht ihrer Arbeit genießen können. Denn die Lebenszeit der Treuen wird das gesamte tausendjährige Reich überdauern. Es wird keine vergebliche Mühe geben. Und junge Menschen werden nicht durch Unfälle oder Krieg umkommen. Eltern und Kinder werden die Segnungen des Herrn genießen. Hört sich gut an. Ja, wir warten drauf. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Und Herr Jesus, wir wollen dir ganz herzlich danken, dass wir auch heute uns wieder in Freiheit versammeln dürfen. Du hast, Herr Jesus, uns noch Freiheit gegeben in diesem Lande. Wir wollen dich ganz herzlich für dieses Land bitten, dass du alle in der regierenden Position doch herzlich in deine Hand nimmst und sie lenkst und leitest mit deinen Augen und durch dein Wort. Und dass du, Herr, verhinderst, dass sie nicht dem Kriege nachgeben und nicht den Kriegsgelüsten hinterherlaufen, sondern dass du sie zur Vernunft bringst. Herr, bewahre dieses Land vor Krieg. Wir wollen dich herzlich bitten, nimm doch die Geschicke dieses Landes in deine Hand. Und wir flehen dich um Frieden noch in Deutschland. Herr, wir bitten dich, erbarm dich herzlich und wecke dadurch noch viele Menschen auf. Wir haben gerade gelesen, dein Reich kommt bald. Du kommst bald wieder. Und wir wollen dich bitten, Herr, wirk doch noch an vielen Menschen, die da hören, die da zuhören, die dein Wort lesen hier in Deutschland, in Europa, dass sie doch noch wach werden, dass sie wach gerüttelt werden. dass sie sich wachrütteln lassen. Wirke in ihren Herzen, dass sie Buße tun können, dass sie umkehren können. Und dich, den lebendigen Gott, Herr Jesus Christus, als Heiland und Retter annehmen. Da wollen wir dir jetzt ganz herzlich danken, dass für dieses neue Jahr, das ist unsere Hoffnung und Gebet, dass du doch wirkst, dass noch Menschen hier in Deutschland, hier in Europa, weltweit noch wieder zu dir finden können und dürfen. Auch wollen wir dich, Herr, für das neue Jahr bitten, Herr, lenke und leite die Geschicke dieser Gemeinde weiterhin und bewahre und erhalte diese Gemeinde vor den Anfechtungen in jeglicher Art. Wir wollen dir danken, dass du uns bis hierher durchgetragen hast, und wir wollen dir danken, dass du uns weiter durchträgst, bis du kommst. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Zum heutigen ersten Sonntag des neuen Jahres hören wir miteinander auf Offenbarung 21, Vers 5, das Wort, aus dem auch die diesjährige Jahreslosung stammt. Wir lesen den ganzen Vers. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, nämlich dem Apostel Johannes, der dieses Wort der Prophetie einschließlich dieses Abschnitts empfangen hat: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Siehe, ich mache alles neu, das Wort der Jahreslosung für dieses Jahr 2026. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Siehe, ich mache alles neu. Ein totaler Neustart. Das schwebt so ähnlich bekanntermaßen ja auch einigen hier auf dieser Erde vor, allerdings mit weniger guten Vorzeichen. Wir haben da zum Beispiel so einen gewissen Herrn Schwab vor Augen, der wohl mit etlichen anderen einen umfassenden Neustart auch vor Augen hat. Sie nennen ihn Great Reset. Und was sieht er vor? Sie wollen uns alles wegnehmen. So kündigte genannter Herr Schwab im Blick auf das Jahr 2030 an, und so wahnsinnig lange bis dahin ist es gar nicht mehr: Ihr werdet nichts mehr besitzen und ihr werdet glücklich sein, behauptet er. Superreiche, selbsternannte Gutmenschen und möchte gern Weltführer wollen uns also alles wegnehmen und in andere Taschen, vorwiegend wahrscheinlich die eigenen, umlenken. Glücklich sein, liebe Geschwister, werden dann allerdings wohl wenige, denn wer nichts besitzt, der ist in der Regel nicht glücklich, der ist vor allem eins, und das dürfte ziemlich sicher sein, total abhängig. Und genau das dürfte auch das Ziel dieser Aktion sein, die totale Abhängigkeit der Weltbevölkerung von einigen wenigen, die dann dem Rest der Welt und Weltbevölkerung ihren Willen aufzwingen können. Politisch korrekt wird meines Wissens ein solcher Great Reset teils als Verschwörungstheorie bezeichnet, da wird man aber entgegnen müssen: Faktenresistenz. Oder möglicherweise sogar schlicht Volksverdummung. Denn von etlichen dieser Möchtegern-Weltführer ist es ja schwarz auf weiß niedergelegt, nicht nur von Klaus Schwab in seinem entsprechenden bekannten Buch, auch in anderen Büchern deutet sich diese Agenda zumindest an, beispielsweise meines Wissens der bekannten Agenda 2030. Ein ganz praktisches Beispiel dürften, soweit ich es mitbekommen habe, auch schon die sogenannten 15-Minuten-Städte sein. Hier wird schon ganz konkret den Menschen immer mehr vorgeschrieben, was sie zu tun, was sie zu lassen haben, was sie dürfen, was nicht. Sogar ein Aktionsradius. 15-Minuten-Gefängnis wird ihnen, wenn ich es recht verstanden habe, vorgeschrieben. Angewandter Totalitarismus, würde ich persönlich dazu sagen. Liebe Geschwister, das alles überrascht uns aber nicht fundamental. Denn das ist das, was man von ungefähr erwarten muss, wenn angebliche Weltverbesserer sich ohne Gott, vielleicht sogar gegen Gott, ans Werk machen. Solche angeblichen Weltverbesserer und Gutmenschen, die sich ihrer Verantwortung vor Gott nicht bewusst sind oder vielleicht sogar bewusst gegen Gott agieren, haben meist ihre eigenen Interessen im Fokus und keineswegs das Wohl ihrer Mitmenschen. Eines Tages aber, und davon redet jetzt unser Gotteswort, unsere Jahreslosung für 2026, wird es ganz anders werden. Da tritt nämlich der auf den Plan, da greift der ein, der für uns Menschen alles gegeben hat. Merkt er den Unterschied? Ein Herr Schwab sagt, wir werden euch alles nehmen. Ihr werdet nichts mehr besitzen. Gott sagt, ich werde euch alles geben, die Fülle. Sogar sich selbst hat er hingegeben am Kreuz für unsere Sünde, damit wir gerettet werden. Und die Bibel sagt, wenn er sich selbst nicht verschont hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken, auch im Jahr 2026. Wir haben so viel Grund, mutig, zuversichtlich in dieses Jahr hineinzugehen, auch bei vielen dunklen Wolken am Himmel. Aber über allen Wolken und durch alle Wolken hindurch strahlt die Liebe der Gegenwart Gottes. Ja, hier begegnet uns die ultimative Liebe zu uns Menschen. Der allmächtige Gott steigt auf die Erde herab. Er sieht das Böse, das zum Teil ungeheure Ausmaße angenommen hat. Wir sehen Parallelen im Alten Testament. Mit meinen Schülern der Grundschule habe ich regelmäßig vor Jahren, Jahrzehnten sind es mittlerweile schon her, als ich landeskirchlicher Pfarrer war und Religionsunterricht zu meinem Dienstauftrag gehörte, im Zusammenhang der Mose-Geschichte jedes Jahr neu 2. Mose 2,24 auswendig lernen lassen, natürlich immer in der neuen Klasse. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Der Hintergrund war, über mehrere Generationen war Israel damals in der Sklaverei in Ägypten gewesen. Nach anfänglich freundlicher Aufnahme noch zu Zeiten des Josefs und des damaligen Pharaos wurden sie in der Folgezeit immer mehr unterdrückt. Am Schluss versuchten die Ägypter sogar, alle neugeborenen Buben umzubringen. Die Not war groß, der Jammer gigantisch, entsprechend auch laut die Klagen der Israeliten. Und Gott hatte noch zugewartet, denn die Sünde der Kanaaniter hatte noch nicht ihr Vollmaß erreicht. Aber dann eines Tages nach Jahrhunderten war es soweit. Gott hörte das Wehklagen und jetzt erhörte er es auch, das heißt, er beschloss jetzt konkret einzugreifen und zu handeln, die Not zu wenden. Gott berief Mose, der sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten herausführen sollte. Liebe Geschwister, liebe Mitmenschen, so ähnlich ist es ja auch heute. Seit den Erdentagen Jesu hat Gott schon wieder 2000 Jahre gnädig gewartet und zur Umkehr gerufen. Etliche sind diesem Ruf auch gefolgt. Sie haben sich von ihrem gottlosen Wesen abgewandt und das Heil in Jesus Christus angenommen. Aber die Masse treibt es immer schlimmer. Und irgendwann nach 2000 plus x Jahren, den genauen Zeitpunkt kennen wir ja nicht, kommt der Zeitpunkt, da hat der allmächtige Gott, um es etwas salopp zu sagen, die Nase gestrichen voll. Und wenn wir die Welt um uns her anschauen, die Gottlosigkeit und auch geradezu Gotteslästerung, das unsagbar Böse an vielen Orten, die Kriegstreiberei, die überbordende Dekadenz, die moralische Verkommenheit, da wundert uns das nicht. Die meisten von uns hätten angesichts des vielen Bösen wohl schon viel früher zugeschlagen. Aber bei Gott muss das Böse ausreifen zum Vollmaß, wie damals bei den Kanaanitern. Aus welchen Gründen auch immer gehört es zu den Grundsätzen göttlichen Handelns und göttlicher Gerechtigkeit, dass das Böse zum Vollmaß ausreifen muss. Aber wenn es soweit ist, dann wird der Herr eingreifen. Und davon redet nun auch die ganze Offenbarung. Zunächst ist die Rede von furchtbaren und an Härte zunehmenden Gerichten Gottes, von denen die ganze Erde mehr oder weniger stark betroffen sein wird. Was aussieht wie Weltuntergang, sind aber tatsächlich die Geburtswehen des Neuen. So sagt die Bibel ausdrücklich, die letzten drei großen Gerichtsabschnitte nennt Gottes Wort ausdrücklich Wehen. Wenn diese Gerichte Gottes abgeschlossen sind, ist deshalb nicht alles aus. Gott drückt vielmehr, wenn wir so wollen, auf den Reset-Knopf, Neustart. Christus errichtet auf dieser Erde sein tausendjähriges Friedensreich und die Verhältnisse werden im Prinzip wieder sein wie am Anfang, nämlich paradiesisch. Wie einst im Garten Eden. Es gibt keine fleischfressenden Tiere mehr, sagt die Bibel. Die Menschen werden viel länger leben als heute. Das Böse wird nahezu ganz ausgemerzt sein, denn Satan verbringt diese tausend Jahre gefangen im Abyssos, weggesperrt. Unschädlich gemacht. Eine wunderbare Zeit, die liegt noch vor uns, vielleicht ganz nah. Aber dann, nach diesen tausend Jahren, liebe Geschwister, kommt noch weit Schöneres und davon redet jetzt unser heutiges Gotteswort. Denn auch in diesem tausendjährigen Friedensreich ist das Böse ja noch nicht komplett vernichtet. Da und dort gibt es noch Kranke und gestorben wird auch immer noch, wenn auch in weit höherem Alter. Und deshalb will der Herr noch viel Größeres und Schöneres schaffen, nämlich eine vollständig neue Welt. Das ist nicht mehr der Reset, ein Neustart dessen, was schon war, aber von etlichen Fehlern bereinigt. Das ist ja der Sinn eines Reset. Da hat sich am Computer, am System was aufgehängt. Da funktioniert nicht mehr alles so, wie es soll. Dann drückt man auf den Neustartknopf, dann fährt das System runter und startet nochmal neu hoch. Und man hofft, dass dann die Fehler, die man nicht haben will, nicht mehr auftreten. So ungefähr tausendjähriges Reich. Aber jetzt redet die Bibel Offenbarung 21, Vers 5 von was ganz Neuem. Siehe, ich mache alles neu. Wir denken dabei, wahrscheinlich geht es euch ähnlich, an ein häufig zitiertes Wort der Schrift, das so ähnlich klingt, nämlich 2. Korinther 5, 17. Heute wird dieses Wort meist wiedergegeben, siehe, Neues ist geworden. Luther hat wie auch Schlachter 2000 eine Reihe griechischer Handschriften folgend übersetzt, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Häufig wird heute gesagt, das steht aber so nicht da, das alles. Ich habe gedacht, weil mir dieses Wort im Zusammenhang mit unserem heutigen Predigtext durch den Kopf ging, mit unserer Jahreslosung, schau's doch mal im Urtext nach. Und ich habe festgestellt, ganz so einfach ist die Sache nicht. Tatsächlich fehlt zwar bei einigen wichtigen Handschriften dieses alles, etwa im berühmten Papyrus 46 für diejenigen, die sich mit biblischer Überlieferung und wichtigen Handschriften zum Neuen Testament schon befasst haben, die haben davon gehört, der gehört zu den berühmten Chester Beatty Papyri. Die stammen wohl, und deshalb sind sie auch so berühmt, schon vom Ende des ersten Jahrhunderts, gehören damit zu den ältesten erhaltenen Handschriften des Neuen Testaments. Dieser Papyrus 46 also hat dieses alles nicht. Eine Reihe anderer wichtiger Handschriften allerdings schon. Und da haben wir heute, liebe Geschwister, zum Jahresbeginn gleich eine Einführung in die Problematik der Textgeschichte. Da geht es Textgeschichte um die Bewertung, Deutung der vielen tausend Handschriften, die wir zum Neuen Testament über zwei Jahrtausende hinweg haben. Wie gesagt, die ältesten schon zurückreichend ins erste Jahrhundert. Kurz nach den Lebensjahren Jesu, vielleicht einige 20, 30 Jahre nach Jesus. die ersten wahrscheinlich schon Ende 49, also die Schriften verfasst, aber die ältesten Handschriften wenige Jahrzehnte später. Und da haben wir natürlich die Herausforderung, wie bewerten wir diese Handschriften? Und da kann man leicht Fehler machen. Und mir fiel auf, selbst Fritz Rienecker fällt als eigentlich bibeltreuer Theologe in seinem Sprachschlüssel zum Neuen Testament auf die Tricks der Bibelkritik herein. Er schreibt nämlich, es ist alles neu geworden, steht nicht im Urtext, nur in zwei unbedeutenden Handschriften. Ich habe, wie gesagt, ins griechische Neue Testament geguckt. Zusätzlich hat das einen sogenannten kritischen Apparat, wo die Handschriften mit ihren verschiedenen Lesarten aufgeschlüsselt sind. Und ich habe festgestellt, Fritz Rienecker liegt falsch, und zwar doppelt. Erstens liegt er zahlenmäßig falsch, denn es sind nicht zwei, es ist eine ganze erkleckliche Zahl an Handschriften, die dieses alles enthält. Und zweitens liegt er hinsichtlich der Bedeutung falsch. Es sind keineswegs nur unbedeutende Handschriften. Denn auch der sogenannte byzantinische Text enthält dieses alles. Und auf den byzantinischen Text fußt der sogenannte Textus Receptus, fußen eigentlich fast alle Übersetzungen bis in den Beginn des 20. Jahrhunderts hinein. Der byzantinische Text ist der Kern des sogenannten westlichen Mehrheitstextes und dieser umfasst mehr als 90% aller griechischen Handschriften. Damit wir uns das nochmal zahlenmäßig vor Augen halten, der westliche Mehrheitstext wird in der Textkritik als eine Gruppe zusammengefasst und auch als eine Gruppe, als eine Stimme quasi gewertet, obwohl er über 90% aller griechischen Handschriften umfasst. Und mit diesem Trick hat die Textkritik mehr als 90% aller griechischen Handschriften statistisch abgewertet zu einer einzigen Stimme, die dann nicht mehr Bedeutung bekommt in der Beurteilung der Überlieferung wie irgendeine andere ältere Handschrift. Auch. Nach diesem kleinen Ausflug in die Textgeschichte kommen wir zur spannenden Frage, wie kommt's, dass an dieser Stelle wichtige Textzeugen des Neuen Testaments voneinander abweichen? Dass das sehr alte Papyrus 46 das alles nicht hat, der mit großem Abstand bedeutendste byzantinische Text dagegen schon. Ich denke, die Antwort, liebe Geschwister, finden wir in der Begründung, mit der das alles als falsch abgelehnt wird. Diese Begründung ist menschlich durchaus nachvollziehbar. Deshalb bin ich, wenn ich mich recht erinnere, auch in der Vergangenheit durchaus mit darauf reingefallen. Wir machen ja alle auch Fehler und manchmal lernen wir dazu. Schauen wir uns mal um. Wie sieht die Welt um uns herum aus? Ist da alles neu geworden? Oder ist nicht das Böse wie eh und je am Werk? Erst vor wenigen Tagen erhielt ich die Zuschrift eines lieben Glaubensbruders. Er verwies auf die Versenkung der Wilhelm Gustloff. Das war ein Schiff am Ende des Zweiten Weltkriegs, Anfang 1945, wo sich Leute, ich glaube Königsberg war es, die dort lange ausgeharrt hatten, um von der Ostfront zu fliehen und die waren dort eingekesselt, konnten meines Wissens nur noch auf dem Seeweg in Sicherheit gebracht werden, waren wohl über 10.000 Menschen dort auf dem Schiff, überwiegend Kinder, über die Hälfte wohl Kinder, und wurde dann von Torpedos getroffen und versenkt. Eine furchtbare Tragödie. Und da kommt die Frage auf, wie kann Gott das überhaupt zulassen, dieses Böse? Und es gab ja noch weit schlimmere Tragödien. Nur ein einziges Beispiel, wenn wir uns umschauen und feststellen müssen, in der Welt um uns her ist wahrlich nicht alles neu geworden. Da ist vieles so, dass wir uns entsetzt die Haare raufen und den himmlischen Vater fragen, wie kann das eigentlich alles so sein? Und schauen wir unser eigenes Leben an. Ist da wirklich alles neu geworden? Oder sieht es nicht vielmehr oft so aus, als sei alles beim Alten geblieben? Und genau da, liebe Geschwister, an diesen Beobachtungen dürfte der Hase im Pfeffer liegen. Wir, und nicht nur wir, sondern auch die Übersetzer, die Bewerter der verschiedenen griechischen Handschriften, schauen auf die äußeren Umstände und dann haben wir mit dem Alles unsere größten Probleme. Gott aber schaut in der Regel viel weniger auf die äußeren Dinge als auf das Wesen. Und da kann man tatsächlich sagen, dass mit Jesus alles neu geworden ist. Für uns, die wir zu ihm gehören. Unser gesamtes Verhältnis zum lebendigen Gott ist neu geworden. Unser gesamtes Verhältnis, liebe Geschwister. Und damit auch unser gesamtes Sein in Zeit und Ewigkeit. Wir stehen nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde und des Teufels. Wir stehen nicht mehr unter dem Verdammungsurteil. Wir warten nicht auf den Tod, wir leben. In Jesus haben wir den Tod überwunden. Das Sterben ist für uns nur der Durchgang von diesem Leben in die Herrlichkeit bei Gott. Und wir sind nicht mehr geleitet, hoffentlich vom menschlichen Eigenwillen, sondern vom Heiligen Geist. Wenn wir auf die grundlegende Bedeutung dieser Veränderungen schauen, dann können wir wirklich feststellen, siehe, es ist alles neu geworden. Unser gesamtes Sein hat eine komplett neue Grundlage, ein neues Wesen, ein vollständig neues Ziel erhalten. Und ich vermute deshalb, dass diese Lesart, siehe, es ist alles neu geworden, tatsächlich auch die ursprüngliche ist. Aber dann kamen beim Abschreiben die genannten Bedenken auf. Die Verantwortlichen haben auf die äußeren Umstände geschaut und dann kam ihnen das alles doch gar zu vollmundig vor. Und diese Bedenken hatten offensichtlich Abschreiber schon im ersten Jahrhundert nach Christus, als sie den Papyrus 46 abgeschrieben haben. Also haben sie es weggelassen, das alles. Aber ein Großteil der griechischen Handschriften hat es weiter überliefert. Und wir, liebe Geschwister, dürfen uns freuen, in Jesus ist unser Leben wirklich von Grund auf neu geworden. Nun haben wir aber einen wichtigen Unterschied zu unserem Wort in Offenbarung 21,5. Denn in 2. Korinther 5,17 ging es um die Veränderung unseres Wesens und Seins. Hier in Offenbarung 21,5, der Jahreslosung für dieses Jahr, geht es aber um die Totalerneuerung jetzt der äußeren Umstände. Und da sehen wir auch die Reihenfolge der Veränderungen. Mit dem ersten Kommen Jesu ändert sich unser Sein in Gott. Die äußeren Umstände bleiben gleich. Das Böse herrscht und triumphiert weiter auf dieser Erde wie eh und je seit dem Sündenfall. Mit dem zweiten Kommen Jesu beginnt die Veränderung der äußeren Umstände. Sie beginnt. Das Böse, das Jesus am Kreuz besiegt hat, wird nun auch sichtbar entmachtet, indem Satan gebunden wird. Die ganzen letzten 2000 Jahre hat er weiterhin sein Unwesen getrieben, ganz ungeniert. Dann aber kehren zu 90% wieder die ursprünglichen paradiesischen Zustände zurück, also Änderung der äußeren Umstände. Diese Erde kommt einschließlich der Berufung Israels zu ihrem Ziel und zu ihrer Vollendung. Unser heutiges Gotteswort, Offenbarung 21,5, aber spricht von einer noch weit gigantischeren Steigerung dieses Geschehens. Spricht nicht mehr nur von einem Reset, auch nicht einfach von einem Great Reset, sondern von einem völligen Neubeginn. Nicht eine Reparation, eine Renovation, wo sich das System an einigen Punkten aufgehängt hat. Jetzt werden nicht die äußeren Umstände dieser Weltzeit erneuert, sie werden komplett abgeschafft. Etwas wirklich vollständig Neues entsteht. Gott schafft einen komplett neuen Himmel, eine neue Erde. So beginnt ja unser Kapitel Offenbarung 21, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde, auch die des tausendjährigen Reichs, waren vergangen. Und liebe Geschwister, dieser neue Himmel, dieser neue Erde, die sind so neu, dass sie sich auch unserer Vorstellungskraft fast vollständig entzieht. Ein Angeld bekommen wir schon mit der Auferstehung und mit der Entrückung. Da bekommen wir schon unseren himmlischen Herrlichkeitsleib. Und wir sehen, der wird so ganz anders sein, dass wir uns das alles gar nicht mehr vorstellen können. Und so ist es dann auch mit dem neuen Himmel und der neuen Erde. Da werden wir ja auch mit unserem Auferstehungsleib dann dort sein. Denn der gehört schon in die neue Welt Gottes. Und wir sehen es auch, dass das unsere Vorstellungskraft übersteigt an hier im Kapitel 21 an der Beschreibung des neuen Jerusalems, der Stadt, die von Gott aus dem Himmel herabkommt. So wird der neue Himmel, die neue Erde hier beschrieben. Und nach dieser Beschreibung besteht sie aus Gold und Edelsteinen. Ein anderer lieber Glaubensbruder und Freund hat mich schon mehrfach gefragt, ob man das denn wirklich wörtlich nehmen muss. Denn er meint, in einer Stadt nur aus Gold und Edelstein, das wäre ihm doch etwas zu kühl und zu distanziert. Ein paar schöne Bäume, Blumen etc. wären doch auch nicht schlecht. Meine Überzeugung ist, es ist eine symbolische Beschreibung der unvorstellbaren Reinheit und Herrlichkeit dieser neuen Welt. Ich persönlich gehe durchaus davon aus, dass es da nicht nur Gold und Edelsteine geben wird, sondern auch allerlei Tiere und Pflanzen. Also all das, wie diese neue Welt sein wird, können wir uns nicht wirklich vorstellen. Allerdings, was wir uns vorstellen können, das beschreibt Vers 4. Da lesen wir, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. 5 Stichworte habe ich mir hier unterstrichen, liebe Geschwister. Siehe, ich mache alles neu, was in dieser neuen Welt nicht mehr sein wird. Tränen, Tod, Leid, Geschrei, noch Schmerz. Dieses Wort ist ein beliebtes Wort bei Beerdigungen, weil es unseren Blick nach vorn richtet. Über alle Not, über alles Elend, über den Tod hinaus, für die, die zu Jesus gehören. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Da sehen wir wieder, wie menschlich, anschaulich, ja man kann sagen bildhaft, die Bibel redet, denn ganz wörtlich genommen wäre es ja falsch. Dann müsste es ja noch Tränen geben in dieser neuen Welt, die Gott dann abwischen kann. Und die gibt es natürlich nicht mehr. Nein, die Botschaft ist vielmehr, alle Tränen und alle Ursachen für Tränen werden dann der Vergangenheit angehören. Ab und weggewischt von unserem himmlischen Vater. Dieses Abwischen der Tränen bedeutet natürlich gleichzeitig auch ein Herausholen aus den Tiefen und Nöten dieser Weltzeit. Die bleiben hinter uns. Es beschreibt die Veränderung, den Gegensatz zu jetzt und früher. Heute gehören Leid, Schmerz und Tränen leider noch zu unserem Leben. Aber dann definitiv nicht mehr. Nicht mehr zum allerwinzigsten bisschen. Kein Tod, kein Leid, kein Geschrei, auch kein Kriegsgeschrei und kein Schmerz wird mehr sein. Was für eine Vorstellung, liebe Geschwister, was für eine Perspektive. Gerade in diesen Zeiten, in denen das Kriegsgeschrei nicht verstummen will, in denen man den Eindruck kaum los wird, dass Kriegstreiber jede Friedensbemühung zu torpedieren suchen. Und wir wissen doch auch aus den Erfahrungen und Schrecknissen der vergangenen 2 Weltkriege, ein Krieg bringt immer Tränen, Leid, Geschrei, Schmerz und Tod. Ein Krieg bringt immer Not, Elend und Armut für die Massen. Nicht für die Kriegsgewinner, aber für die Massen. Er bringt all das, was in der neuen Welt Gottes nicht mehr sein wird. Deshalb, liebe Geschwister, was wird das für eine Zeit sein, wenn wir uns darüber keine Gedanken mehr machen müssen? Wenn alles Dumme, alles Böse, alles, was Tränen, Leid, Geschrei, Schmerz und Tod verursacht, nicht mehr geben wird. Ist das nicht so schön, um wahr zu sein? Da könnte jetzt wieder die gleiche Frage kommen, die auch dieses Alles einst eliminiert hat. Dass so eine neue Welt einmal sein soll, dass die wirklich kommt und wir mit dabei sein dürfen. Gott kennt ja unsere Fragen, unseren Kleinglauben und kommt diesem Einwand sofort zuvor. Er befiehlt dem Apostel Johannes, schreibe, leg's schwarz auf weiß nieder und sorg dafür, dass es nachkommenden Generationen wie uns überliefert wird. Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, ganz interessant, was jetzt noch kommt, und er sprach zu mir, es ist geschehen. Auch wieder so ein Wort. Da heben wir uns verwundert die Augen, schütteln mit dem Kopf und denken, das ist doch eine Geschichte, die hat Gott gesagt vor mittlerweile rund 2000 Jahren, da ist doch noch gar nichts passiert. Wenn Gott spricht, dann ist das schon so. Gottes Wort ist nicht Schall und Rauch. Es schafft, was wir noch nicht sehen. Denn Gott steht über Raum und Zeit. Und was er spricht, das ist schon. Es ist geschehen. Auch wenn wir noch nichts davon sehen. Es ist schon Realität. Es ist schon da. Wirklichkeit in Gottes Welt. Denn wie gesagt, Gottes Welt überspannt unsere Welt in Raum und Zeit. Dass es so ist und sein wird und wir es eines Tages auch so sehen werden, wenn wir zu ihm gehören, ist überhaupt keine Frage. Die einzige nennenswerte Frage ist, ob wir dabei sein werden. Du ganz persönlich. Auch dieses Jahr 2026, ihr Lieben, bietet noch die Chance zur Umkehr. Wenn wir bis heute ohne Gott gelebt haben, auch den Jahreswechsel 2025-26 ohne Gott begangen haben, es besteht heute die Möglichkeit zur Umkehr. Heute besteht die Möglichkeit, dass wir aus der Finsternis ins Licht treten, dass wir vom Bösen ablassen, uns dem Guten zuwenden, nämlich Jesus Christus. Und dann mit ihm leben, heute schon, bewahrt, in allen Nöten, auch in allen Umständen, die Tränen, Geschrei, Leid, Schmerz verursachen können. Aber der Tod ist schon für uns überwunden. Und diese neue Welt, von der wir gehört haben, die wartet dann auf uns, dass doch jeder von uns dann dabei ist. Amen. Wir beten noch miteinander und erheben uns dazu. Lieber himmlischer Gott und Vater, wir danken dir, dass das so wunderbar ist, dass du uns in deiner Liebe angeschaut hast, von deinem Thron im Himmel hast du herabgeschaut, du hast unsere Not gesehen, unsere Verlorenheit, du hast unser Geschrei gesehen, unsere Tränen und du hast beschlossen, dass es nicht so bleiben soll. Und du hast so viel getan für uns, dass du in Jesus Christus Mensch geworden bist, am Kreuz gestorben für unsere Sünden, damit wir Heil haben, damit wir heute schon mit dir leben können. Wir gehen dem tausendjährigen Reich auf dieser Erde entgegen, das vielleicht nur noch wenige Jahre vor uns liegt. Wir wissen es nicht, aber wir spüren, wir sehen an vielen Entwicklungen, wie sich die Dinge zuspitzen auf diese Zeit hin. Wir sehen längst deine Endzeitgerichte, die über die Menschheit hergehen, die sich immer mehr von dir abgewandt hat. Und wir danken dir, dass wir in diesem Wort, das unsere Jahreslosung für dieses neue Jahr 2026 ist, dass noch weit Größeres kommt. Dass du eines Tages komplett alles neu schaffst. In einer Stadt, in einer Gemeinschaft mit dir, in einer Lebenswelt, die alles, was wir uns in unseren kühnsten Träumen vorstellen können, unvorstellbar weit, meilenweit übersteigen wird an Schönheit, an Reinheit, an Herrlichkeit, an Freude, an Licht, an Glanz, an Leben, an einem unbeschwerten Miteinander, derer, die dann dort dabei sind mit dir und untereinander. Wir wollen dich bitten, Herr Jesus, dass wir doch das auch für uns annehmen, wenn wir es noch nicht getan haben. Dass wir uns nicht einbilden, dass wir irgendwo entweder sowieso dazugehören, dass wir über irgendwelche obskuren Wege, die wir uns selber zusammengebastelt und geschraubt haben, dahin kommen, sondern dass wir begreifen, es gibt dahin nur einen einzigen Weg und das bist du, Jesus Christus selbst, der für uns gestorben ist. Und dass wir dazu Ja sagen. Dass wir zu dir kommen und uns bekennen. Ja, Herr, ich bin ein Sünder. Ich brauche deine Gnade. Ich brauche deine Liebe. Ich brauche deine Vergebung. Und ich danke dir, dass du mich so annimmst, wie ich bin. Und durch deinen Heiligen Geist veränderst und erneuerst, dass ich dann eines Tages auch in dieses unvorstellbar herrliche und reine Reich mit dir passe. Ja, und wir wollen dich natürlich auch ganz besonders für dieses neue Jahr 2026 bitten, dass uns einerseits vor Augen steht, dass du wirklich jeden Tag, jede Stunde, jeden Augenblick bei uns bist, uns begleitest, egal was dieses Jahr nun an Schönem, vielleicht auch an Schwerem bringen mag. Wir wollen dich bitten, dass du mit deinem starken, kraftvollen Arm eingreifst, auch im Blick auf die Bedrohungen gegen unsere Gemeinde, unser Netzwerk, unsere Arbeit. Wir danken dir heute schon, Herr, dass wir wissen dürfen, dass du auch da alles deiner Verheißung gemäß zum Besten wenden wirst. Wir wollen dich bitten für die in diesem Jahr im Frühjahr bevorstehende Landtagswahl in Baden-Württemberg, dass du auch da die Dinge zum Besseren wenden mögest, zum Segen, zum Heil, zum Guten für die Menschen, die in diesem Land leben. Und wir wollen dich überhaupt bitten für die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft, in Wirtschaft und so weiter, dass sich doch mehr von dir leiten lassen und nicht nur in die eigenen Taschen wirtschaften, nicht ihre eigenen Ziele oder die ihrer Auftraggeber und Finanziers verfolgen, sondern die Ziele der Menschen, die den Menschen dienen, denen sie gegebenenfalls auch als Politiker, die ihnen anvertraut sind. Wir wissen, Herr, dass hier auch die Mächte der Finsternis weiter in diesem Jahr ihr Unwesen treiben, aber wir wissen, dass du der Stärkere bist. Und deshalb dürfen wir auch in diesen Tagen mit deinem Eingreifen, mit deinen Wundern rechnen. Und da bitten wir dich auch ganz besonders für alle Kranken, Einsamen, Betrübten, dass du mit deiner starken Hand heilend und helfend und aufrichtend eingreifst. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen.
Wir heben uns gemeinsam zum gemeinsamen Gebet, was der Herr uns gelehrt hat, zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.